Heute ist Montag, der 2. März. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Am Samstag haben Israel und die USA schwere Angriffe auf den Iran gestartet. Ich erkläre euch heute, wie sich die Lage bisher entwickelt hat. Dabei kam auch das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ums Leben. Ich zeige euch, wer er war und wie die iranische Führung nun reagiert. Und dann sprechen wir noch über die internationalen Reaktionen und die Folgen der Sperrung der Straße von Hormuz. Anschließend geht es um die möglichen Szenarien für die Zukunft der Region und zum Schluss, wie gewohnt, die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, ja, in der letzten Podcast-Folge, da haben wir noch über die Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran gesprochen. Die wurden am Wochenende nun erstmal auf Eis gelegt. Dazu haben am Samstagmorgen Israel und die USA mit Luftangriffen auf den Iran begonnen. Die israelische Regierung bezeichnete die Operation als Präventivschlag. Ziel der Angriffe ist laut offiziellen Angaben die Beseitigung unmittelbarer Bedrohungen für Israel und die USA. US-Präsident Trump erklärte in einer Videoansprache, man wolle die Raketenindustrie des Iran zerstören. Zudem solle auch verhindert werden, dass der Iran niemals eine Atombombe besitzt. Ja, und auch der israelische Premier Netanyahu hat sich zu den Angriffen geäußert. In seiner Rede, warum Israel und die USA den Iran angreifen mussten, da hören wir mal rein.
In den vergangenen Monaten haben die Tyrannen im Iran Pläne geschmiedet, ihre Nuklear- und Raketenkapazitäten wieder aufzubauen und unterirdisch zu verbergen, wo wir sie nicht angreifen können. Wenn wir sie jetzt nicht aufhalten, werden sie unverwundbar. Zu diesem Zweck versuchen ihre Vertreter in den Verhandlungen Zeit zu gewinnen, indem sie sich in fruchtlosen und betrügerischen Verhandlungen mit unseren amerikanischen Freunden Zeit verschaffen.
Die Angriffe trafen Dutzende militärische Ziele im gesamten Iran. Explosionen wurden aus der Hauptstadt Teheran sowie aus Städten wie Qom, Isfahan und Karaj gemeldet. Berichten zufolge wurden Raketendepots und Luftverteidigungsanlagen getroffen. Auch Anlagen des iranischen Atomprogramms standen im Fokus der Angriffe. Der Iran reagierte unmittelbar mit massiven Gegenangriffen. Das iranische Militär feuerte ballistische Raketen auf israelisches Staatsgebiet ab. In Israel wurde landesweit Luftalarm ausgelöst und der zivile Luftraum geschlossen. Zudem griff der Iran mehrere US-Militärstützpunkte in der Golfregion an. Betroffen waren Stützpunkte in Katar, Kuwait, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ja, in der katarischen Hauptstadt Doha wurden mindestens 11 Explosionen gemeldet. Auch in Saudi-Arabien gab es Berichte über Angriffe, die jedoch laut dem Außenministerium abgewehrt wurden. Am Sonntagmorgen haben iranische Staatsmedien dann bestätigt, dass das oberste geistliche Oberhaupt des Irans, Ayatollah Ali Khamenei, getötet wurde. Das israelische Militär gab an, Khamenei in einer präzisen Operation der Luftwaffe ausgeschaltet zu haben. Der Angriff erfolgte auf einen Führungskomplex in Teheran. Zum Zeitpunkt des Angriffs hielten sich dort auch weitere hochrangige Funktionäre auf. Ali Khamenei war 86 Jahre alt und seit 1989 in seinem Amt und erfolgte auf den Revolutionsführer Khomeini. Ja, er galt als die absolute Machtinstanz im Land. Er war Oberbefehlshaber der Streitkräfte und hatte das letzte Wort in allen religiösen und politischen Fragen. In seiner über 30-jährigen Amtszeit vertrat er ein radikal konservatives Weltbild. Er festigte seine Macht vor allem durch die Unterstützung der Revolutionsgarden. Ja, und die Revolutionsgarde, das ist eine Elitetruppe innerhalb der iranischen Streitkräfte, die Khamenei unterstand. Sie verstehen sich als Schutzmacht der islamischen Revolution. Gleichzeitig ist sie eines der wichtigsten Machtinstrumente der geistlichen Führung und hat politisch wie militärisch deutlich mehr Einfluss als die reguläre Armee. Unter der Führung von Khamenei wurden regierungsfeindliche Proteste im Iran immer wieder gewaltsam niedergeschlagen. Dazu sah er den Westen, insbesondere die USA und Israel, als seine Hauptfeinde an. Neben Khamenei wurden bei den Angriffen weitere wichtige Führungspersonen getötet. Dazu gehören der Kommandeur der Revolutionsgarden, Mohammed Pakur, und der Generalstabschef Abdulrahi Mousavi. Auch mehrere Familienangehörige Khameneis sollen ums Leben gekommen sein. Ja, und während in Teheran tausende Menschen um den verstorbenen Führer trauern, gab es aber auch Berichte über Jubel in Teilen der Bevölkerung. Die iranischen Revolutionsgarden kündigten eine harte Bestrafung für die Tötung Khameneis an. Sie sprachen von den größten militärischen Einsätzen in ihrer Geschichte, die gegen Israel und US-Stützpunkte beginnen würden. Ja, da das bisherige Machtgefüge jetzt erschüttert ist, wurde eine Übergangsverwaltung eingerichtet. Ein dreiköpfiger Rat soll das Land vorübergehend führen. Diesem Gremium gehören Präsident Massoud Pezeshkian und Justizchef Ghulam Hussein Mohseni Echehi an. Als drittes Mitglied wurde der Geistliche Alireza Arafi in den Rat berufen. Ja, dieser Rat soll die Aufgaben des Revolutionsführers übernehmen, bis der sogenannte Expertenrat einen dauerhaften Nachfolger benennt. In der Vergangenheit wurde Khamenei's Sohn Mojtaba oft genannt als möglicher Nachfolger. ExpertInnen bezweifeln jedoch, ob ein neuer Führer die gleiche Autorität wie Khamenei erreichen kann. Wir schauen uns mal die internationalen Reaktionen auf den Angriff an. Bundeskanzler Merz, der französische Präsident Macron und der britische Premier Starmer verurteilten die iranischen Gegenangriffe deutlich. Sie forderten den Iran auf, die Militärschläge einzustellen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Gleichzeitig betonten sie, nicht an den Angriffen der USA und Israels beteiligt gewesen zu sein. Dazu hören wir auch einmal in die Rede des britischen Premiers Starmers rein.
Das iranische Regime bildet auch eine direkte Bedrohung für Dissidenten und die jüdische Gemeinschaft bei uns im Vereinigten Königreich. Alleine im letzten Jahr hat es mehr als 20 potenziell tödliche Angriffe gegeben. Es muss also klar sein, dass es ihnen niemals erlaubt sein darf, Atomwaffen zu entwickeln. Das ist das vorrangige Ziel des Vereinigten Königreiches und unserer Verbündeten, einschließlich der USA. Ich verurteile die Anschläge aufs Schärfste. Viele der Regionen, der Länder, die betroffen sind, sind nicht involviert in diesen Konflikt. Wir stehen ihnen in Solidarität bei. Das ist unser Beitrag zur Solidarität und der Sicherheit in der Region. Wir haben die Verteidigungsmaßnahmen erhöht. Unsere Streitkräfte sind aktiv. Britische Flugzeuge sind gerade heute auch im Luftraum unterwegs als Teil einer koordinierten Verteidigungskooperation, um unsere Interessen, unsere Völker, unsere Menschen, unsere Verbündeten zu schützen, so wie Großbritannien es auch in der Vergangenheit getan hat.
UN-Generalsekretär Guterres verurteilte sowohl die Angriffe der USA und Israels als auch die Vergeltungsmaßnahmen des Iran. Er warnte davor, dass diese Gewalt den internationalen Frieden gefährde. Der UN-Sicherheitsrat kam am Sonntag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Ja, und in dieser Sitzung verteidigte der US-Botschafter den Angriff als rechtmäßige Selbstverteidigung gemäß der UN-Charta. Der iranische Botschafter hingegen sprach von einer grundlosen Aggression und Kriegsverbrechen. Russland kritisierte die Tötung Khameneis als Verstoß gegen das Völkerrecht. Das russische Außenministerium bezeichnete das Vorgehen der USA und Israel als gefährlich. Auch China forderte einen sofortigen Stopp der Militäroperation und betonte, dass die Souveränität des Iran respektiert werden müsse. Ja, warum gerade diese Länder sich äußern, das wissen wir, denn sie arbeiten ja mit dem Iran zusammen. In mehreren pakistanischen Städten kam es zu gewaltsamen Protesten vor US-Konsulaten, bei denen mehrere Menschen starben. Als Reaktion auf die Angriffe haben die iranische Revolutionsgarden die Straßen von Hormuz gesperrt. Die liegt zwischen dem Iran und dem Oman und ist eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten weltweit. Etwa ein Fünftel des weltweit verschifften Öls und große Mengen an Flüssigerdgas werden durch die Meerenge transportiert. Zahlreiche Reedereien haben ihre Fahrten durch die Meerenge bereits gestoppt und die Schiffe stauen sich vor den Häfen der Region. Die Folgen für die Weltwirtschaft könnten auch gravierend sein. ExpertInnen erwarten einen massiven Anstieg der Energiepreise. Der Preis für Rohöl könnte auf über 100 US-Dollar pro Fass steigen. Dies würde zu höheren Kosten für Treibstoff und Produkte im Supermarkt führen. Ja, besonders Deutschland könnte als importabhängiges Land wirtschaftlich stark getroffen werden. Allerdings schadet sich der Iran mit der Sperrung auch selbst, da er auf Einnahmen aus Ölexporten, insbesondere nach China, angewiesen ist. Wir schauen uns mal zum Schluss noch mögliche Szenarien für die weitere Entwicklung im Iran an. Es ist zunächst wahrscheinlich denkbar, dass sich das bestehende Herrschaftssystem neu sortiert und Proteste mit Gewalt unterdrückt werden. In diesem Fall könnte der Iran mit längerfristigen Gegenschlägen reagieren, um den Angreifern möglichst großen Schaden zuzufügen. Andererseits könnten der Tod Khameneis und die Angriffe landesweite Aufstände auslösen. Ob die zersplitterte Opposition das System tatsächlich stürzen kann, bleibt jedoch ungewiss. Auch Teile des Regimes, etwa das Militär oder die Revolutionsgarden, könnten versuchen, die Kontrolle zu übernehmen. Eine weitere Möglichkeit besteht aber auch darin, dass die USA und Israel ihre Angriffe so lange fortsetzen, bis eine gemäßigtere Führung bereit ist, über das Atomprogramm zu verhandeln. In diesem Zusammenhang bringt sich der im Exil lebende Sohn des gestürzten Schahs Reza Pahlavi als Übergangsführer für freie Wahlen ins Spiel. Es ist auch möglich, dass sich der Konflikt auf die gesamte Region ausweiten kann. Falls Verbündete des Irans, wie zum Beispiel die Hisbollah oder die Houthi-Milizen, aktiv in die Kämpfe eingreifen. Nach einem möglichen Sturz des Regimes wären Machtkämpfe zwischen verschiedenen Oppositionsgruppen und ethnischen Minderheiten wahrscheinlich. Zum Schluss möchte ich euch noch einen Beitrag einspielen von Daniela Seperi. Sie ist Iran-Expertin und Journalistin und berichtet gerade in den sozialen Medien ganz viel darüber. Ich finde ihre Meinung sehr wertvoll und deswegen bekommt sie jetzt hier einen Platz.
Israel und die USA haben die Islamische Republik Iran angegriffen und ich möchte euch ein paar Gedanken mitgeben, weil ich gerade super viel lese und super viele, die denken, das Ganze kann man echt einfach schwarz-weiß sehen. Zunächst einmal, man kann gegen Krieg sein und gleichzeitig gegen die Islamische Republik Iran. Das ist möglich. Zunächst einmal das. Es ist möglich, Gleichzeitigkeiten auszuhalten. Schauen wir uns das aber Ganze nochmal ein bisschen detaillierter ein. Wie sehen die Menschen im Iran das eigentlich? Was wir gerade auf den Straßen sehen, ist, dass die Menschen tanzen. Es gibt Menschen im Iran und das nicht wenige, die sich freuen, dass es Militärschläge gibt gegen dieses Regime. Und das kann man auch irgendwo menschlich verstehen. Das sind Menschen, die jahrzehntelang massivst unterdrückt worden sind, die gerade Massenmorde auf den Straßen erlebt haben. Und ich kann das menschlich verstehen, dass man so verzweifelt ist, dass man einfach noch möchte, dass dieses Regime weggeht, egal wie. Und dass man so verzweifelt ist, dass man sich freut über Militärschläge. Das kann man menschlich nachvollziehen. Und das macht die Menschen im Iran nicht allesamt zu Kriegstreibern. Denn gleichzeitig haben Menschen auch Angst vor Bomben. Weil wir haben im Juni während des 12-Tage-Kriegs zwischen Israel und der Islamischen Republik Iran gesehen, dass die Menschen im Iran vor den Bomben nicht geschützt sind. Es gibt keine Schutzbunker, es gibt keine Warnsignale. Wir haben gesehen, dass Israel zwar damals behauptet hat, nur Regimestützpunkte anzugreifen, aber am Ende sind auch unschuldige Zivilistinnen getötet worden. Als das Evin-Gefängnis bombardiert worden sind, sind politische Gefangene verletzt worden. Und im Schatten dieses Krieges wurden mehr RegimegegnerInnen festgenommen. Angehörige der ethnischen und religiös marginalisierten Gruppen. Die Repression hat zugenommen. Nach dem Krieg gab es noch mehr Hinrichtungen. Und das passiert gleichzeitig. Und man kann das auch gleichzeitig benennen. Man kann auch benennen, dass ein Präventivschlag, wie Israel das gerade nennt, völkerrechtlich grundsätzlich verboten ist. Man kann gleichzeitig sagen, ich verstehe diese menschlichen Gefühle dahinter. Dieses Bedürfnis nach Freiheit und dass diese Terrorherrschaft endlich vorbei ist. Das kann man anerkennen und gleichzeitig auch sagen, Präventivschläge sind völkerrechtswidrig verboten. Und es macht einen auch nicht zum Mullah-Anhänger, wenn man sich Sorgen um die Zivilgesellschaft macht. Und ich würde mir wünschen, dass jetzt auch in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen und Wochen, dass wenn wir über den Krieg sprechen, und das meine ich vor allem auch medial, dass wir diese Gleichzeitigkeiten aushalten können und dass wir aber auch vor allem auf die Menschen im Land schauen. Denn wir haben es auch im Juni gesehen und wir sehen es immer wieder. Wenn es einen Krieg gibt, interessiert sich eigentlich niemand so richtig für die Menschen im Land. Lasst uns bitte diese Menschen nicht vergessen. Das sind Menschen, die gerade Massenmord auf den Straßen erlebt haben, die einfach nur Freiheit wollen. Im Zuge der Proteste wurden mehr als 50.000 Menschen festgenommen. Wir sehen, dass wir jetzt schon seit Anfang des Jahres mehr als 500 Hinrichtungen haben. Also wir haben eine regelrechte Hinrichtungskrise in den Gefängnissen. Und wir dürfen es nicht zulassen, dass das Regime im Schatten dieses Krieges die Repression im Inland noch weiter verstärkt. Das heißt, bitte, wenn wir über diesen Krieg sprechen, lasst uns auch über die Menschenrechtslage im Iran sprechen. Lasst uns die Menschen nicht vergessen. Und lasst uns alle Gleichzeitigkeiten, die es gibt, auch aushalten.
Wir brauchen sie auf jeden Fall heute, die Good News. Im Jahr 2025 haben deutsche Landwirte eine Rekordmenge an Gemüse geerntet. Mit insgesamt 4,5 Millionen Tonnen wurden die bisher höchste Erntemenge seit 1990 erreicht. Besonders Zwiebeln, Möhren und Kohl wuchsen kräftig. Auch die Anbauflächen wurden ausgeweitet. Rund 131.700 Hektar wurden für den Gemüseanbau genutzt. Darunter große Flächen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bayern und Rheinland-Pfalz. Ökologisch wirtschaftende Betriebe legten ebenfalls zu und erzielten 597.000 Tonnen Biogemüse, mehr als ein Achtel der Gesamtmenge. Und das ist doch mal schön, Gemüse leben wir doch alle. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns hier dann am Mittwoch wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.